top ausgebildet, aber unter Wert verkauft. Ich habe mir eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die Pamela Obermeier. Pamela ist Business-Mentorin und Potenzialentwicklerin, und in ihrem neuen Buch »Wie viel bin ich wert?« stellt sie sich genau diesem Thema, nämlich warum Frauen viel weniger in der Regel verdienen als Männer, dass wir uns als Frauen das häufig nicht trauen, unsere Stärken auszuspielen und unser Können zu zeigen. Und genau darüber bin ich mit Pamela ins Gespräch gekommen. Wie sieht es gerade derzeit aus? Wo kommt das alles her? Was können wir tun, damit wir eben daran auch was verändern können? Ich finde, eine wunderbare Folge geworden mit ganz viel Input und einer wunderbaren Interviewgästin. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich habe heute in meiner neuen Podcast-Folge wieder eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die Pamela Obermeier. Und zwar möchten wir sprechen zum Thema top ausgebildet, aber unter Wert verkauft. Herzlich willkommen, liebe Pamela.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Anja.
Sehr, sehr gern. Ich freue mich total, dass du da bist. Und ja, wir haben ja echt ein spannendes Thema heute auf dem Tisch liegen hier. Ich möchte mit dir nämlich gerne über Wert sprechen, über Gehalt oder auch, was, wenn wir selbstständig sind, was wir für unsere Aufträge auch nehmen können, beziehungsweise, dass wir wahrscheinlich auch viel zu wenig alle nehmen, so. Und da lass uns doch gleich gerne mal einsteigen mit dem Status quo. Frauen werden insgesamt niedriger bezahlt als Männer, kriegen niedrigere Gehälter und auch schlechter bezahlte Aufträge. Wo stehen wir denn da? Hol uns da mal rein.
Ja, wir stehen da noch lange nicht am Ziel, würde ich mal sagen. Also der Gender Pay Gap ist immer noch Thema. Diese Schere, diese Lohnschere, diese Lohnlücke schließt sich zwar, aber gähnend langsam. Also wenn das so weitergeht, dann dauert das noch 250 Jahre, haben Wissenschaftler auch hochgerechnet, bis sie wirklich geschlossen ist, die Lücke. Und das geht sich halt in meinem Kopf so überhaupt nicht aus. Denn wenn man wirklich reinschaut in die Wirtschaft, dann sind Frauen ja vielfach die Wirtschaft überhaupt am Laufen halten, indem sie die Care-Arbeit übernehmen, indem sie die Kinder großziehen, für sie da sind oder Angehörige pflegen, die dann eben Pflege benötigen und damit das ganze Rädchen am Laufen halten, dass überhaupt die Männer Vollzeit arbeiten gehen können. Und sie können halt dann häufig nicht Vollzeit arbeiten gehen, weil ja schon die Care-Arbeit ein Fulltime-Job ist. Also da gibt es ja Statistiken, dass die bis zu 30 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt, diese Care-Arbeit, die aber immer noch unbezahlt ist. Und wir hatten ja jetzt bei uns in Österreich, war es der 14. Februar heuer, also sehr romantisch zum Valentinstag, und gleichzeitig war es auch noch der Aschermittwoch. In Deutschland war es, glaube ich, Anfang März dann, hatten wir ja um den Weltfrauentag rum diesen Equal Pay Day. Und das hat ja gezeigt wieder, da sind Unterschiede von über 12% noch. Und das ist ja viel Geld am Ende des Tages, total, am Ende des Monats und vor allem am Ende des Arbeitslebens. Wir haben ja das Problem, dass viele Frauen dann von der Altersarmut bedroht sind, womit man vorher noch gar nicht gerechnet hätte, während man im Schaffen ist. Und das ist einfach ein Missstand, der mir so überhaupt nicht schmeckt und wirklich regelmäßig aufstößt, wenn ich halt auch in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen, meinen Klientinnen mitbekomme, dass die alle wirklich zu kämpfen haben und teils Rechnungen nicht begleichen können. Mhm. Und das, obwohl sie 24/7 im Einsatz sind, gefühlt.
Ja, das darf nicht sein, ne? Also ich finde ja auch, wir können es uns überhaupt nicht mehr leisten. Ne? Wir haben ein wahnsinniges demografisches Problem. Frauen müssen arbeiten. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Auch für, also, ne? Genau. Also unsere Wirtschaft ist ja total davon abhängig. Und
Richtig, richtig. Ist ja nicht so, dass, weil ich höre dann auch von der alten Generation oft, naja, als früher es noch keinen Feminismus gab und die Frauen zu Hause waren, dann wusste jeder, was seine Rolle ist und so. Und da sage ich dann auch gern mal, abgesehen davon, dass eine Frau vielleicht auch noch höhere Ziele hat, als nur den Haushalt zu bestellen oder manche Frauen sich von dem nicht erfüllt fühlen. Ja, alleine das gefällt mir nicht, dass das dann so bewertet wird. Weil wenn eine Frau davon erfüllt ist, Mutter zu sein und Hausfrau zu sein, dann soll ihr das genauso möglich sein, wie wenn eine Frau sagt, nein, das alleine erfüllt mich nicht, ich möchte gerne auch noch arbeiten, etwas anderes Sinnstiftendes tun, nur für mich. Aber die Entscheidung wird uns ja einfach auch von dem abgenommen, wie teuer die Lebenserhaltungskosten sind, denn viele Paare können sie sich ja gar nicht leisten, dass die Frau zu Hause bleibt. Ja. Es müssen ja beide arbeiten, überhaupt, wenn dann Kinder da sind und die ja auch diese Mäulchen auch gestopft werden müssen und wollen und sollen. Ja. Also so einfach ist es ja nicht.
Absolut. Ja, total. So, und du hast ja ein Buch geschrieben, da kommen wir nachher nochmal zu. Und da sagst du, wir Frauen können aber was daran verändern. Und ich habe mal so ein paar Sätze aufgeschrieben mir, weil ich fand das ganz spannend, was du da geschrieben hast. Du hast gesagt, also ich lese mal so ein paar davon vor. Ja. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich habe Angst, mich zu blamieren. Ich möchte immer alles richtig und perfekt machen. Wenn etwas schief läuft, suche ich zuerst die Verantwortung bei mir. Ich möchte es allen recht machen. Und auf ein Lob weiß ich überhaupt nicht, was ich entgegnen soll. So, und ein paar davon, muss ich ganz ehrlich sagen, resonieren auch ein bisschen mit mir. Also ich glaube, das sind ja auch ziemlich tiefliegende Muster, die wir Frauen da haben. So, ne? Und du sagst ja auch, wir dürfen damit aufräumen. Da bin ich total bei dir. Wie machen wir das? So, das sind ja schon auch richtig tiefliegende Dinger, ne?
Ja, das sind tiefliegende Überzeugungen, würde ich jetzt mal meinen, und Auffassungen von der Welt und von uns. Die habe ich einfach gesammelt, also diese Aussagen, diese Sätze, diese Glaubenssätze. Nicht nur von meinen Kundinnen, sondern auch von meinen Freundinnen, von meinem Bekanntenkreis, von mir selbst. Also ich bin ja durch diese Transformation, die ich da jetzt mit den Frauen teilen möchte, selbst gegangen. Sonst wüsste ich ja nicht, wie es geht. Ja, und ich bin ja auch heute immer noch keine Yogi, die jetzt immer alles richtig macht. Und mir passiert es auch heute noch, dass ich ein Kompliment kriege und mir plötzlich die Worte fehlen und ich dann irgendwie auf Understatement mache und sage, naja, da hatte ich schon auch Glück und so. Und mir nachher danach denke, ich habe eigentlich einen Schuss. Wieso kann ich nicht ganz simpel sagen, vielen Dank fürs Kompliment, ja, ich habe auch hart dafür gearbeitet, ja. Also das sind wirklich tief liegende Probleme. Und wie kommen wir da raus? Das ist auch der Grund, warum ich in mein Buch, wenn du es angeschaut hast, weißt du ja, dass es dreiteilig aufgebaut ist. In dem ersten Teil schaue ich mir den Status quo ganz genau an. Im zweiten werfe ich quasi meinen Blick drauf und versuche zu erklären, warum ich glaube, dass es so weit gekommen ist. Also woher der Status quo kommt, seine Ursache. Und im dritten gibt es dann dieses 5-Schritte-Transformationsprogramm, mit dem ich mich dessen hoffentlich entledigen kann. Mhm. Und dieser erste Teil ist mir enorm wichtig, genau wie auch der zweite, weil natürlich hätte ich gleich mit der Transformation anfangen können. Mhm. Man würde sich jetzt vielleicht denken, naja, ich will doch in dem Buch einfach sofort wissen, wie ich es ändern kann. Und ich gehe aber davon aus, dass wir die Dinge nur dann ändern können, wenn wir sie verstehen, wo sie herkommen oder einfach wesentlich leichter ändern können. Ja? Wenn man etwas benennt, ein Problem, dann wird es erst real, dann ist es erst existent und dann kann ich es annehmen und von der Annahme ausgehend dann ändern. Das ist einfach so mein Blick auf die Welt. Ich meine, ich komme ja auch aus der Psychologie. Ich habe Psychologie im Nebenfach studiert und abgeschlossen. Das war so mein erstes Reinschnuppern in diese Glaubenssatzwelt auch. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin. Ich habe mit neurolinguistischem Programmieren auch den Master gemacht. Das heißt, ich habe mich aber viele, viele Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte mit diesen Themen auseinandergesetzt und mir gibt halt auch der Erfolg mit meinen Klientinnen recht, dass diese Aha-Erlebnisse, die sie haben, wenn wir uns mal anschauen, ja, wie konnte es dann überhaupt so weit kommen, dass die irgendwie mindestens genauso wichtig sind, wie nachher davon wegzuarbeiten. Denn durch diese Erkenntnisse wird ihnen auch klar, Es liegt nicht an mir. Ich bin nicht an mir allein. Ich bin nicht einfach so von nichts auf 100 so unsicher auf die Welt gekommen, sondern da steckt System dahinter. Ja, das ist eine Sozialisierung. Das hat was mit unserer Erziehung zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass alle Eltern alles falsch gemacht haben und die Bösen sind, sondern das Patriarchat hat da einfach schon über Jahrhunderte jetzt mitgemischt, uns wohin zu stellen, immer ein bisschen in die Ecke, sage ich mal. Und das, obwohl wir die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Mhm. Phasenweise sogar ein Stückchen mehr als die Hälfte, phasenweise ein bisschen weniger, das schwankt ja. Aber insgesamt kann man jetzt nicht behaupten, wir Frauen wären eine Randgruppe. Nee. Ja. Ja, und darum ist mir das so wichtig, da mal hinzuschauen und zu sagen, dass ich, wie du diese Sätze vorgelesen hast, mich nicht gern zeige, dass ich Lob nicht gern annehme oder nicht gut annehmen kann. Das kommt woher? Das fängt in unserer Kindheit an, wenn wir Märchen vorgelesen bekommen. Und wenn wir durch diese Märchen dann die simple Formel lernen, schöne Prinzessin bekommt am Schluss den Prinzen, dann haben wir von klein auf das Gefühl, na, das Wichtigste ist, dass wir schön sind. Ja. Dafür müssen wir alles tun. Da müssen wir hungern und da müssen wir uns unter das Messer legen und da müssen wir weiß nicht wie viele Prozent unserer Freizeit investieren, weil das Wichtigste ist, dass wir schön sind. Über die Schönheit, das ist unsere Währung. Da können wir uns definieren, damit können wir was anfangen. Aber wenn es um Leistung geht, wenn es um unsere Charakterstärke geht, wenn es um das geht, worüber wir denken, was wir in die Welt bringen wollen, da ist unser Selbstwert noch ganz weit unten. Hm. Da haben wir noch nicht so viel Erfahrung damit.
Das stimmt. Ich finde ja auch, also das ist ja nicht nur von Männern, dass das so betrachtet wird, ne? Dass wenn eine Frau Richtig. Erfolgreich ist, sondern das ist ja teilweise, finde ich, auch Frauen unter sich. Ne? Also wenn, ja. Ich finde, es gab ja mal so einen Film, den habe ich geliebt, warte mal, komme ich jetzt auf den Titel? Komme ich jetzt natürlich nicht so spontan.
Aber weißt du, wer mitgespielt hat? Vielleicht kommen wir über die Schauspielerinnen.
Ja, diese dunkle Anne Hathaway. Und das ging darum, dass sie so eine ganz erfolgreiche junge Unternehmerin war und der Mann ist für sie zu Hause geblieben und
mit Robert De Niro.
Ja, genau.
Ich weiß, dass der deutsche Titel ist ein bisschen doof und darum merkt man sich den auch nicht gut. Aber ich weiß genau, welchen Film du meinst, ja?
Genau, und da ging es darum, da war der Praktikant, der eben Robert De Niro war, der war über 80, der war Praktikant und ja, der genau. ist dann mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen und da waren dann die Mütter und die waren dann richtig stutenbissig so. Und ich finde, ja. das ist, sehen wir ja auch heute häufig in unserer Gesellschaft, ne? Dass Frauen, ja. die erfolgreich sind, von anderen Frauen auch, sag ich mal, nicht unbedingt immer unterstützt werden, so, ne? Sondern ja. häufig eben
aber
auch.
Das, ja, du hast völlig recht, aber ich denke, dass das auch, das muss man auch im Großen und Ganzen betrachten, dass das auch woher kommt und dass diese Frauen, die da so stutenbissig reagieren, auch durch das Patriarchat irgendwie dorthin geformt wurden, sag ich mal. Mhm. Ja, weil erstens gehe ich mal davon aus, dass jemand, auch wenn man jetzt über Shitstorms auf Social Media sprechen, ja. Wenn da über eine Frau was Negatives geschrieben oder gesagt wird, kommt das auch oft von Frauen. Ja, wenn dann steht, dass sich Heidi Klum die Beine nicht rasiert hat oder dass, keine Ahnung, Billie Eilish da jetzt zu dick ist oder was auch immer, kommt das ja auch vielfach von Frauen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jemand, der etwas so Garstiges über jemand anderen sagt oder so stutenbissig reagiert, dass es dieser Person selbst nicht wirklich gut geht. Denn wenn ich glücklich mit mir bin und zufrieden bin und mit mir im Reinen und alles passt, dann kann ich jedem anderen dessen Glück und dessen Erfolg von Herzen gönnen. Ja. Das heißt, wenn ich da, weil der Antrieb, etwas Unangenehmes zu sagen, ist ja letztlich immer Neid. Mhm. Es ist ja immer Neid oder Eifersucht, auch wenn es getarnt ist oder versteckt ist durch was anderes. Wenn wir die Schichten abtragen und ganz nach unten gehen, ist es Neid. Und Neid muss ich nur empfinden, wenn ich selbst mit etwas unzufrieden bin, wenn mir selbst etwas fehlt oder ich den Eindruck habe, es fehlt mir. Das ist mal die eine Sache. Also müsste man schon hinschauen, warum sind denn diese Frauen so unzufrieden? Kriegen die vielleicht viel zu wenig Wertschätzung für das, was sie tun? Hätten die vielleicht gern einen Beruf gewählt und auch Karriere gemacht, aber sind aufgewachsen in einer Familie, wo das verpönt war? Oder sind auf einen Mann getroffen in jungen Jahren, der das unsexy fand, wenn die Frau Karriere macht? Es gibt ja immer auch noch Männer, die sich bedroht fühlen von einer Partnerin an ihrer Seite, die mindestens genauso viel Karriere macht wie sie. Ja, die lernt ja dann auch irgendwie mehr von der Welt kennen und ist mehr draußen und potenzielle Untreue wird irgendwie gefährlicher. Was da alles dahinter steht, das ist ja ein Riesenkonglomerat. Ja? Das heißt also, wenn jetzt da Frauen stutenbissig reagieren, muss man mal überlegen, wo kommen sie denn zu kurz und wo sind sie denn nicht beachtet worden und bekommen nicht die Wertschätzung, die Achtung und den Respekt, den sie bräuchten, damit es ihnen gut ginge. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache ist halt wieder dieses jahrhundertelange gewohnt sein, dass wir Frauen, also uns wird ja quasi auch geimpft von der Gesellschaft, dass wir stutenbissig sind, ja, und sag jemandem nur lang genug, wie er ist, dann wird er sich irgendwann auch mal so verhalten. Und um nochmal zurück zu den Märchen zu kommen, wenn man da mal schaut, in den Märchen sind ja, haben Frauenfiguren ja fast nie unterstützende, supportende Frauen hinter sich oder neben sich. Da fällt mir höchstens die gute Fee ein. Ja, aber ansonsten ist es die böse Stiefmutter, sind es die bösen Stiefschwestern, es sind immer irgendwelche Frauen, die ihnen dann, wie man in Österreich sagt, das Hackl ins Kreuz hauen. Also wo man aufpassen muss, dass man, wenn man sich umdreht, nicht dann das Messer im Rücken hat. Die Schneewittchen, die dreimal vergiftet worden ist von ihrer bösen Stiefmutter. Das heißt, wir lernen ja auch von klein auf, wir Frauen sind immer Konkurrenz. Denn wenn nur die Schönste den Prinzen abbekommt, dann muss ich ja mit Ellbogen durchs Leben gehen, weil dann muss ich ja schauen, dass ich sichtbar bin und dass ich die Schönste bin und alle anderen muss ich ja irgendwie vernichten. Das heißt, das hat schon auch irgendwie System, weil Männer wachsen damit auf, dass sie einander unterstützen. Die sind von Anfang an immer im großen Verband. Es war ja früher auch oft so, dass die Frauen, wenn sie geheiratet haben, dann ihre Familie zurücklassen mussten und zum Mann ziehen. Das war ja oft eine andere Stadt, ein anderer Ort. Dann waren sie ganz losgelöst von ihrem bisherigen Umfeld, von ihrem Netzwerk. Und die Männer haben aber schön miteinander wirtschaften können, während die Frauen nur mehr bei den Kindern zu Hause waren und von der Außenwelt abgeschnitten. Das macht ja alles was mit dem System. Ja. Und nachdem wir durch die Epigenetik einfach wissen, dass Dinge weitergegeben werden von Generation zu Generation. Ich weiß nicht, kennst du diese Studie mit den Mäusen und diesem Erdbeerduft?
Nee.
Habe ich, glaube ich, auch im Buch erwähnt. Die ist wirklich immens spannend. Also da hat man Mäusen einen Stromschlag versetzt, nicht besonders nett, zeitgleich mit Erdbeerduft verströmt. Also ich versuche es jetzt simplifiziert zu beschreiben. Und dadurch haben die natürlich gelernt, also sind konditioniert worden darauf, dass Erdbeerduft Schmerzen verursacht. Und die nachfolgenden Generationen, also die Enkelkinder, wurden dann in Versuchsreihen Erdbeerduft ausgesetzt und haben sofort mit Panik reagiert, obwohl sie keine Stromschläge mehr bekommen haben und obwohl sie sich ansonsten nicht ängstlich verhalten haben. Da haben die Forscher dann daraus ableiten können, das ist ein Aspekt der Hirnforschung, dass eben das sogar Generationen übergreifend weitergegeben wird, wenn man die gar nicht mehr gekannt hat. Das heißt, keine Ahnung, meine Urgroßmutter ist vielleicht was Schreckliches mal passiert und das habe ich epigenetisch aber noch übernommen, obwohl ich sie selbst gar nicht kannte und sie es mir gar nicht erzählen konnte. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, naja, jahrhundertelange Unterdrückung von Frauen, die spüren wir dann alle heute noch in unseren Zellen. Mhm.
Ja, ist Wahnsinn. Ja. Was können wir denn als Frau dagegen tun? Was können wir denn verändern?
Ja, wir können bei uns selbst anfangen, wie bei allen Dingen, weil das System zu verändern ist natürlich eine große andere Nummer. Aber wenn wir das alle machen, dann könnte es doch eine stille Revolution geben. Ja? Das wäre so mein Ziel, meine Vision, mein großer Wunsch. Wenn wir bei uns selbst beginnen und in unserem kleinsten Umkreis, liebe Ladies, unterstützt einander, sagt einander, was ihr wertschätzt aneinander. Seid füreinander da und zwar eben nicht nur im privaten Bereich, wenn es um Freundinnen geht, wo wir es eh sind, wo wir eh großartig sind, sondern auch im beruflichen Bereich. Holt die Leute, die anderen Frauen nach oben mit dem Fahrstuhl, wenn ihr es in die Chefetage schafft. Fühlt euch nicht bedroht von anderen Frauen, sondern robbt euch zusammen, wie die Männer es auch tun. Ja. Ich finde es auch oft so schade und so unfair, wenn über Frauen in der oberen Position oder auch in der Politik kriegen Frauen ja so viel Shitstorm entgegengebracht, Das führt natürlich auch zu einem Teufelskreis, dass Frauen dann gar nicht in die Politik wollen. Wenn aber jetzt nur die Frauenthemen berücksichtigen in der Politik und keine Frauen in die Politik kommen, na ja, dann sind wir eben in diesem negativen Kreislauf gefangen, dann wird das nie besser werden. Das heißt, achtet darauf, dass ihr euch nicht die Mäuler über andere Frauen zerreißt, sondern haltet die Klappe. Ja, also wenn man nichts Nettes über eine andere Frau zu sagen hat, dann sagt man halt gar nichts. Aber man muss ja nicht was Bösartiges sagen, ja. Und wenn wir da einfach etablieren und zeigen, wir sind nicht stutenbissig, das ist eine Charaktereigenschaft, die uns übergestülpt wurde von der Gesellschaft, aber so sind wir gar nicht. Irgendwann ist dieses Klischee dann auch durch und irgendwann können wir es dann ausgemerzt haben und hinter uns lassen, ja. Also das, finde ich, ist einfach was ganz Wichtiges. Holt euch gegenseitig vor den Vorhang. Sagt anderen, was diese Frau drauf hat, ja. Da wächst natürlich dann auch das Selbstwertgefühl. Und bei sich selbst, mit sich selbst zu arbeiten, das ist sowieso essentiell. Also am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Erst wenn ich einen Selbstwert habe, der unerschütterlich ist und auch nicht nur vom Außen abhängt und vor allem auch nicht nur von diesem Schönheitsideal, mit dem wir uns alle knechten, ja. Die eine mehr, die andere weniger, aber das ist schon ein Riesenthema.
Total.
Wenn wir dann einen Selbstwert erarbeitet haben, der unerschütterlich ist, dann können wir uns um unseren Marktwert kümmern. Dann, nur wenn ich einen wirklich sicheren Selbstwert habe, kann ich nach außen auch einen hohen Marktwert transportieren, weil sonst glaubt mir das ja niemand. Ja? Und dann kann ich ganz anders in Gehaltsverhandlungen gehen als Angestellte oder auch meine Preise überarbeiten und überdenken als Selbstständige, als Unternehmerin. Und dann ist es wichtig, sich mit dem eigenen, ich nenne es Money Focus, gemeinhin spricht man vom Money Mindset, auseinanderzusetzen, um in eine finanzielle Gesundheit zu gelangen. Denn vielfach stehen sich Frauen auch selbst im Weg, weil sie sich gar nicht erlauben, viel Geld zu verdienen und weil sie damit groß geworden sind, dass Geld den Charakter verdirbt etc. Dabei ist es der Charakter, der das Geld verdirbt.
Mhm. Ja, ja.
Also genau umgekehrt. Ja. Ja. Und wenn man das dann durcharbeitet und seine Chancen erkennt und zur Chancenergreiferin wird, von der Chancenerkennerin zur Chancenergreiferin, und dann mit diesem gewissen Selbstwertgefühl rausgeht, dann hat man auch, Männer würden sagen, die Eier in der Hose, sich das zu holen, das zu verlangen, was einem zusteht. Und dann haben wir halt die Eierstöcke in der Hose, um uns das zu holen. Ja.
Total, ja. Und das hat ja, also Selbstwert, das hat ja wahrscheinlich auch viel mit dem Thema Stärken zu tun, also sich seiner eigenen Stärken auch bewusst zu sein, zu wissen, was kann ich denn eigentlich und wo bin ich ganz besonders gut drin und was kann ich irgendwie in den Ring werfen, oder? Was würdest du sagen?
Ja. Ja, genau. Und da sind Frauen auch einfach wirklich so erzogen worden, so sozialisiert worden, dass die ihr Licht einfach immer unter den Scheffel stellen. Also wenn ich bei meinen Kundinnen schaue, die haben ja alle immer das Gefühl, sie müssten jetzt noch eine Ausbildung machen und noch eine Ausbildung, weil ich kann doch noch nicht genug und kann ich mit dem schon rausgehen und habe ich denn da genug Erfahrung? Und da gibt es doch sicher viele, die das viel besser können und die sind schon viel länger am Markt und traue ich mich das überhaupt und habe ich das überhaupt verdient, dass ich mit dem rausgehe? Die Männer, die zu mir ins One-to-One kommen, die haben völlig andere Themen, aber nicht diese Selbstwertthemen, die vergleichen sich da auch nicht. Die sind wirklich eher so make it, fake it till you make it, ja, und denken sich, ach, das mache ich jetzt mal. Bis eine Frau eine Keynote ausgearbeitet hat und auf die Bühne geht, ist das Thema schon nicht mehr aktuell, weil sie ewig braucht, weil sie sich denkt, na, und dann muss ich noch an meinen Skills arbeiten, wie ich klinge und wie ich tue. Ein Mann stellt sich einfach auf die Bühne und quatscht drauf los, habe ich das Gefühl, und pfeift sich überhaupt nichts, wie er ankommt. Und darum habe ich auch den Eindruck, sind die oft uns Nasenlängen voraus. Natürlich, weil das System sie auch stützt und man ja da auch, da gibt es ja auch Studien, dass HR-Leute auf ganz viele Bewerbungen, wenn da dabei steht, dass das Männlein und Weiblein ist, einfach viel mehr Männer einladen zum Bewerbungsgespräch und wenn sie die gleichen Unterlagen bekommen, ohne dass das Geschlecht angegeben wird, dann sind es plötzlich über die Hälfte Frauen, die sie einladen, weil von der Qualifikation her die Frauen die Nasenlänge voraus hätten. Also da sind wir ja auch alle noch so brainwashed, aber auch hier dürfen wir Frauen uns selbst an der Nase nehmen und ich bin auch überhaupt niemand, der die Männer ankreidet, denn die sind meines Erachtens genauso Verlierer im System des Patriarchats wie wir Frauen. Sitzen sie in einem anderen Boot, aber in einem ähnlichen, ja, das auch oftmals kentert. Aber wenn ich jetzt mir eben anschaue, dass Frauen so Probleme haben mit Beförderungen, ja, dass Frauen dann vorgeworfen wird, wenn sie sich bewerben, dass sie karrieregeil sind, dass sie eiskalt sind. Also, dass die Frauen dann in den Ebenen oben immer versuchen müssen, möglichst männlich zu agieren, damit sie überhaupt mitspielen dürfen. Und dann wird ihnen genau das zum Vorwurf gemacht. Also, das sind ja lauter Dinge, die in Schieflage liegen, würde ich sagen. Ja. Und wo es wirklich noch Handlungsbedarf ist. Und Männer sind halt mit dem Selbstwert einfach weiter voraus, weil sie sich nicht so selbst in Frage stellen. Weil sie auch mit sich selbst rein körperlich vom Aussehen her meistens im Reinen sind. Da gibt es ja auch diesen Spruch, alles, was ein Mann schöner ist als ein Affen, ist Luxus. Das gilt für uns Frauen ja nicht, wie gesagt. Wir waren ja oft die Zierde und das Schmuckstück und da müssen wir ja auch mithalten. Also das sind schon ganz viele Themen, die so wie Zahnräder ineinander greifen, weshalb ich auch einiges davon im Buch halt auch besprochen habe, weil ich denke, nur wenn wir dieses Gesamtbild begreifen, wird uns klar, was da eigentlich abbrennt. Ja. Und das... ja, dass wir da nicht allein sind, dass es da so gut wie allen Frauen
ähnlich geht. Ne? Ja. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen konkret werden, wenn es okay ist. Ja. Wenn ich jetzt als Frau hier zuhöre und denke, ja, ich muss unbedingt mal was an meinem Gehalt verändern, also ich möchte gerne mehr verdienen, so, welche Schritte kann ich dann gehen? Also was kann ich effektiv tun, um da einen Step weiterzukommen? Du hast was von 5 Schritten gesagt, ne?
Ja, die 5 Schritte sind tatsächlich, die kann ich jetzt natürlich im Podcast nicht so kurz wiedergeben, sonst hätte ich nicht ein ganzes Buch drüber schreiben müssen. Vor allem sind das ja auch viele Übungen. Also da geht's eben, sind viele Übungen, Selbstreflexionsübungen, um mal den Selbstwert aufzupolieren, ja, um einfach mal hinzuschauen, wie du vorhin schon angesprochen hast. Was kann ich denn? Worin bin ich denn gut? Und dann einfach auch mal anzuerkennen, darin bin ich sicher gut genug, ja. Das aus dem System zu kriegen, dass ich da besser sein müsste als wer andere. Also sich da nicht immer zu vergleichen, um dann negativ auszusteigen. Und Selbstwert aufzubauen, das geht einerseits über Nacht. Also wenn ich vorm Einschlafen die richtige Meditationsübung mache und eine Visualisierungsübung, dann kann ich am nächsten Morgen schon mit einer anderen Stärke aufwachen. Und andererseits ist es natürlich ein Prozess, an dem man auch dranbleiben sollte. Und wenn es jetzt wirklich konkret um die Gehaltsverhandlung zum Beispiel geht, die du ja, glaube ich, hier ansprichst, dann ist es ganz wichtig, dass ich vor der Gehaltsverhandlung diesen Selbstwert einfach schon in mir spüre und in mir trage, ja, weil ich damit ganz was anderes aussende. Und natürlich gibt es da jetzt so Hilfsmittelchen, gibt es sicher viele Coaches, die einem dabei auch helfen, die das Auftreten verbessern, wie ich mich kleide, wie ich die Körpersprache und die Mimik einsetze. Ich behaupte aber, dass all das nur dann was bringt, wenn der Selbstwert als Basis da ist, weil so ansonsten wirkt es immer gespielt und nicht echt. Und das spürt man einfach. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt nur daran arbeite, wie ich jetzt sitze und was ich jetzt für Kleidung trage und wie ich blinzle und wie ich den Kopf halte und in welcher Körperspannung ich auftrete, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick etwas, das nach Selbstsicherheit aussieht. Wenn drunter aber keine echte, wahre Selbstsicherheit sich befindet, dann ist das ein bisschen verlorene Liebesmühe. Ja? Und ganz wichtig ist beim Verhandeln, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, dass man dem anderen mit auf den Weg gibt, was hat denn er davon, wenn er mir jetzt eine Gehaltserhöhung gibt? Oder was hat denn er davon, wenn er mir jetzt diesen Job gibt? Ja, das heißt, da ist es auch wichtig, nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern beim anderen und dem, wir wollen dem nichts aufschwatzen, ihm nichts verkaufen, ihn nicht überreden, aber wir wollen ihn überzeugen. Und letztlich sind es immer 2 Menschen oder mehrere Menschen, die zusammenkommen, auch bei einer Gehaltsverhandlung oder beim Bewerbungsgespräch. Und wir wollen eine Win-Win-Situation erschaffen, von der alle Beteiligten profitieren. Das heißt, wenn jetzt eine Frau schon über Jahre im Job frustriert ist, weil sie vielleicht öfters übergangen wurde, was jetzt eine Gehaltserhöhung betrifft oder eine Beförderung, dann kommt es meiner Erfahrung nach einfach häufig vor, dass sie schon mit einem gewissen Anspannung in dieses nächste Gespräch geht, irgendwie schon diese negative Erwartungshaltung hat, das wird wahrscheinlich eh wieder nichts, wahrscheinlich werde ich eh wieder übergangen werden, und dass man ihr dann diesen Zorn und diese Wut und diese Frustration anhört, anspürt, ansieht, einfach, dass man die bemerkt. Und darum ist es wichtig, das, glaube ich, davor mal aus dem System zu kriegen und wirklich zu sagen, so, jetzt gehe ich zurück an den Start, jetzt bei Null. Ich erlebe jetzt dieses Gespräch, das auf mich zukommt, wie eine völlig neue Situation. Ich bin eine neue Frau, denn ich habe jetzt entdeckt, was ich wert bin und was ich verdiene und was ich deshalb auch verlangen kann. Und bin aber dann eben nicht die ganze Zeit nur bei mir, indem ich jetzt sage, was an mir alles so toll ist, sondern indem ich in Beziehung trete zum Gegenüber und sage, was habt ihr denn davon? Welchen Mehrwert bringe ich euch denn über meine Position hinaus? Welche Ressourcen habe ich denn noch zu bieten, von denen ihr gar nichts wusstet? Ja, bei mir war es beispielsweise so, ich war ja über 15 Jahre angestellt, bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Und bei mir war immer ein Bonus, egal in welcher Rolle ich angestellt war, dass ich ein Rechtschreibprofi bin. Das heißt, mir konnte man einfach auch immer alle Texte nochmal zum Drüberlesen geben, weil ich wirklich halt, ich bin auch ausgebildete Korrektorin und habe andere ausgebildet. Das ist halt eine Gabe, mir ist halt jeder Fehler immer entgegengesprungen. Und davon hatte natürlich jede Redaktion was, weil da braucht man dann nicht auch noch eine Korrektorin. Und sowas hat ja jede Frau. Jede Frau hat ja irgendein besonderes Talent, das ihr vielleicht selbst gar nicht so wichtig vorkommt.
Oder nicht klar ist, mal, ne?
Oder nicht klar ist, genau. Weil alles, was man selbst gut kann, ist für einen selbst ja nichts Besonderes, weil man sich ja leicht damit tut, weil man es ja gut kann. Aber alles, was ich weiß und alles, was ich kann, fühlt sich leicht an. Nur von außen betrachtet, wenn ich da mal auf die Metaebene gehe, da kann man einfach auch mal anfangen, indem man im Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis fragt, sag mal, wie würdest du mich beschreiben? Was sind meine besonderen Fähigkeiten? Da ist man oftmals erstaunt, was die anderen Leute in einem sehen. Wo man sagt, was wirklich? Das findest du ist was Besonderes? Und dann sagt die Person, ja klar, wir kannten das schon. Wir hatten das schon. Also das ist vielleicht einfach auch ein Schritt, mal nach außen zu gehen und zu bitten, bitte skizziere mich doch jetzt, aber ohne mir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, sondern wie siehst du mich? Was sind meine Qualitäten? Worin liegen meine Stärken? Ist dir irgendetwas aufgefallen, was eine außergewöhnliche Begabung sein könnte? So in die Richtung.
Mhm, ja? Absolut. Spannend, ja. Also ich denke gerade, ich habe immer früher gedacht, Empathie ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht warum, weil ich habe, weißt du, eines meiner größten Stärken ist Empathie. Und ich habe immer gedacht, na, das ist doch nichts Besonderes, das kann doch jeder. Ja. Bis ich das mal verstanden habe, dass das, na klar, ist das was Besonderes. Und das
genau,
kann halt
das
nicht
ist was
jeder,
Besonderes.
Ne? Genau,
ja. Absolut. Und gerade in einer Verhandlungssituation ist Empathie essentiell. Mhm. Denn wenn ich empathisch bin, dann spüre ich auch mein Gegenüber, dann spüre ich vielleicht auch, dass der irgendwelche, also oftmals ist ja der mit uns verhandelt, gar nicht der am längsten Ast sitzt und dann, also der hat ja auch von oben wieder eine Aufgabe mit auf den Weg bekommen, eine Anweisung, so und so viel darfst du geben oder wie auch immer. Ja. Und wenn ich den anderen spüre und Fragen stelle pointiert und ihn reden lasse und ihm zuhöre, dann kann das Verhandlungsgespräch in eine völlig andere Richtung gehen, als wenn ich trotzig dort sitze und sage, aber ich will jetzt und ich habe verdient. Und das bringt uns halt oftmals nicht weiter. Ja.
Ja. Du hast in deinem Buch noch so einen tollen Satz geschrieben. Darauf würde ich ganz gerne nochmal mit dir, würde ich gerne nochmal eingehen. Und zwar hast du gesagt, Erfolg hängt von der Einstellung zu deinen Niederlagen ab. Das finde ich super spannend. Was meinst du damit?
Ja, ich meine damit, dass wir ja, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, da können wir uns ja wirklich die Hände geben, keine besonders ausgeprägt gute Kultur des Scheiterns haben. Also wenn man da in die USA schaut beispielsweise, die machen ja viel Blödsinn, wie wir wissen, und da wollen wir auch lange nicht alles nachmachen, aber in dieser Sache sind sie richtig gut, dass wenn man beispielsweise sich auf eine Stelle bewirbt und im Lebenslauf steht, dass man ein Unternehmen gegründet hat und das quasi in den Graben gefahren hat, dann ist das dort nichts, was man verschleiern muss und nichts, was irgendwie peinlich wäre, wofür man sich schämen muss, sondern das Gegenüber sagt, aha, Sie hatten mal ein Unternehmen, diese Fehler werden Sie also nicht mehr machen. Sie wissen also genau, wie es dazugeht. Ja? Und bei uns ist es so, wenn wir in irgendetwas gescheitert sind, allein das Wort hat schon sowas negativ Anhaftendes, dann ist das so unangenehm und dann will man das lieber niemandem erzählen und dann sollte das lieber niemand wissen. Und das ist aber so schwierig, weil wir damit ja unseren Selbstwert jedes Mal drücken. Also jedes Mal, wenn wir sagen, so, hier hatte ich jetzt einen Misserfolg, hier bin ich jetzt gescheitert, habe ich den Fokus wieder aus dem Negativen. Und dabei ist einerseits es einfach ein Fakt, dass Scheitern zum Leben dazugehört. im Privaten genauso wie im Beruflichen. Es kann nicht immer alles gelingen. Niemand ist perfekt und niemandem gelingt immer alles. Und andererseits erziehen wir ja aus diesen Misserfolgen die größten Lehren. Weil genau das, was uns da passiert ist, werden wir ja nicht wiederholen. Ja, also das hat man ja dann, ist ja bei Kleinigkeiten schon so. Wenn man jetzt, ich habe mich gestern aus unserer eigenen Wohnung ausgesperrt. Ja, ich war gestresst und musste noch ganz kurz in der Apotheke und habe den Schlüssel dann in der Wohnungstür stecken lassen und bin in die Apotheke. Und wenn ich retour komme, merke ich in meiner Handtasche, verdammt, wo ist der Haustürschlüssel, was mache ich jetzt? Und ich muss wieder ins Büro und Stress. Und ja, das wird mir jetzt ganz lange nicht mehr passieren. Weil ich werde jetzt jedes Mal kontrollieren, habe ich den Schlüssel abgezogen und sei die Situation noch so hektisch, habe ich den Schlüssel jetzt in meine Handtasche gesteckt. Sowas passiert mir jetzt bestimmt lange nicht mehr, weil ich diesen Fehler gerade gemacht habe und weil ich gerade gemerkt habe, was das für Konsequenzen hat und welche Auswirkungen ich dann auszubaden habe und dass das wirklich nervig ist und Zeit stiehlt. Und so ist es ja mit größeren Fehlern oder mit Fehlern halt im Berufsleben auch. Wenn ich dann eine Niederlage eingefahren habe, dann weiß ich, das werde ich so nicht mehr machen, das werde ich so nicht mehr angehen. Und wir lernen ja am meisten aus den Fehlern schon als Kind. Also würde ein Kind jetzt aufgeben, wenn es zu gehen beginnt und es auf die Schnauze fällt? Nein, das steht sofort wieder auf und versucht den nächsten Schritt. Ja. Und nur so lernen wir es. Und wenn wir dann den Kinderschuhen aber mal entwachsen sind, dann vergessen wir das irgendwie. Und dann haben wir diesen Perfektionsanspruch, gerade wir Frauen, an uns selbst, dass alles immer perfekt sein muss. Und der Erfolg hängt einfach auch insofern von Niederlagen ab. Da komme ich jetzt wieder mit einer Studie aus der Hirnforschung um die Ecke. Wir wissen ja von Carol Dweck, dass es ein statisches und ein dynamisches Selbstbild gibt. Und wenn ich mit einem statischen Selbstbild durch das Leben laufe, dann gehe ich davon aus, dass meine Charaktereigenschaften, meine Begabungen, das alles gesetzt ist. Ich bin so, wie ich bin und da kann man nichts ändern. Wenn ich ein dynamisches Selbstbild von mir habe, dann gehe ich davon aus, dass ich durch Training, durch Lernen, durch dass ich etwas Neues mir aneigne, mich selbst verändern kann, ja, dass ich die Dinge auch verändern kann. Das ist ja ein ganz anderer Fokus, eine ganz andere Lebenseinstellung. Und im Zuge einer ihrer Untersuchungen zu diesen beiden Selbstbildern, zu diesen Mindset-Arten, hat sie Schüler beobachten lassen über ein Jahr lang und hat sich angeschaut, wie deren Mathematiknoten, die Mathe-Noten sich entwickelt haben in diesem Jahr. Und die Kids mit einem dynamischen Selbstbild, die sind in Mathematik immer besser geworden und die mit dem Statischen immer schlechter, weil die mit dem Statischen die ganze Zeit damit beschäftigt waren, nicht für dumm gehalten zu werden. Also die waren mit ihrer Außenwirkung beschäftigt und die mit dem Dynamischen waren mit den Aufgaben beschäftigt und haben die Herausforderung angenommen und hatten Lust, dieses Rechenproblem jetzt zu lösen. Und da hat man halt Hirnmessungen gemacht und hat auch gesehen, dass während dieser Aufgabenstellung, dass die Gehirnareale bei den Kindern, die dynamisch waren, einfach aktiv waren und die wirklich Lust hatten, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und bei denen mit dem statischen Selbstbild ist nichts passiert. Das heißt, die hat halt auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir keine Angst vor Fehlern haben, wenn wir das Scheitern und Misserfolge einfach als Teil des Prozesses anerkennen, dass wir de facto daran nicht nur wachsen, sondern auch erfolgreicher werden damit.
Ja. Ja, so schön. Bin ich total bei dir. Fail fast, often and forward, sag ich immer.
Ja, genau. Aufstehen, ne? Genau. Krone richten, ja, Schultern abputzen, genau. Geht ja, schon wieder.
Ja, genau. Und anders geht's ja auch gar nicht, ne? Wie wollen wir sonst weiterkommen? Ne? Okay, hast du noch einen letzten Rat für die Zuhörenden hier mitzugeben? Etwas, was du noch gerne ansprechen möchtest, was noch nicht so richtig aufgeteilt ist?
Ja. Was mir wichtig ist, ist, ich weise jetzt natürlich auf die Missstände hin, damit eben diese Aha-Erlebnisse überhaupt aktiviert werden können. Ich möchte aber damit nicht den Fokus auf das richten, was negativ ist, sondern nur eben für Verständnis sorgen. Der Fokus sollte auf das gerichtet werden, was gut ist. Also ich denke, dass Dankbarkeit in Kombination mit Zuversicht einfach auch ein Rezept ist, das Erfolg kreiert. Also lasst uns dankbar sein für das, was wir schon haben, wo wir schon sind. Lasst uns stolz auf uns sein in Bezug darauf, was wir schon erreicht und geschafft haben und mit diesem Blickwinkel in die Zukunft schreiten. Und lasst uns nicht vergessen, dass wir einander unterstützen sollen. Wenn wir Frauen einander unterstützen, dann stehen wir den Männern in nichts mehr länger nach. Davon bin ich überzeugt.
Ach, wie schön. Schönes Schlusswort. Pamela, du hast ein wundervolles Buch geschrieben, das heißt, wie viel bin ich wert? Und wo findet man dich sonst noch, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte?
Also meine Haupt-Social-Media-Plattform ist Instagram, da bin ich aktiv. Man findet mich auf meiner Website pamelaobermeier.com, da gibt es ein Kontaktfeld auch. Ich werde am 4. April meinen eigenen Podcast starten, ohne Blatt vorm Mund, der Business-Podcast für Frauen, die mehr vom Leben wollen. Da kann man mich dann auch finden. Und das Buch, Wie viel bin ich wert, wird es ab 23. April überall dort geben, wo es Bücher gibt. Es kann natürlich nicht jede Buchhandlung lagernd haben, weil die ja auch nur einen gewissen Raum zur Verfügung haben, aber man kann es überall bestellen. Bei Thalia, auf Amazon genauso, aber auch im Tante-Emma-Buchladen um die Ecke ist es überall zu finden und zu bekommen, wenn man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel man wert ist und sich das zu holen, was man de facto wert ist als Frau.
Wie schön. Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle, spannende Gespräch mit dir und die vielen Insights.
Ich sage auch danke.
Danke. So, ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen, die Folge mit der Pamela hier. Und du konntest wieder was für dich davon mitnehmen. Ich freue mich immer über Nachrichten unter kontakt@montagsgerneaufstehen.de. Lass mich gerne wissen, was dir besonders gut gefällt, was du vielleicht auch weniger haben möchtest. Teil es mir super gerne mit. Das kannst du im Übrigen auch bei Spotify unter jeder Folge machen. Da gibt es eine Q&A, da kann man sofort eine Nachricht hinterlassen. Das ist total schön, wenn du das tust. Und natürlich auch den Podcast mit Sternen bewertest. Mach das super gerne. Darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. So, wenn du jetzt sagst, liebe Anja, ich möchte gerne mich beruflich verändern, weiß nicht so richtig, wie ich das angehen soll, bin da total unzufrieden und möchte daran jetzt wirklich mal was verändern, dann mach gerne ein Strategiegespräch mit mir aus. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Schreib mir gerne und ja, wir finden mit Sicherheit einen Termin, der dir und auch mir passt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.